herzlich willkommen zur Folge 26 von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Vorab heute ein Hinweis. Diese Folge könnte Menschen, die traumatisiert worden sind, triggern. Deshalb bitte nur und wirklich nur reinhören, wenn man sich stabil und dem gewachsen fühlt. Idealerweise in Anwesenheit einer vertrauten Person und in sicherer Umgebung, sodass die Möglichkeit für anschließenden Austausch und Verarbeitung besteht. Vergebung kann und sollte niemals erzwungen werden. Alleine der Versuch kann retraumatisierend wirken und das ist ganz sicher nicht Sinn und Zweck dieser Folge. Nicht oder noch nicht vergeben zu können, ist kein Manko. Anders ausgedrückt, wenn wir zu vergeben gelernt haben, sind wir dadurch kein besserer Mensch und solange wir noch nicht dazu bereit sind, auch kein schlechterer. Vergebung kann aber ein Angebot zu Hilfe und Heilung sein und das ist das Anliegen der heutigen Folge. Wenn du dich also zu irgendeinem Zeitpunkt mit der Folge unwohl oder unter Druck gesetzt fühlst, mach sie bitte aus und hol dir entsprechende Unterstützung, falls du dich dem Thema zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zuwenden möchtest. Und bitte frag dich, warum du das willst. Um ein besserer Mensch zu sein oder um heilen zu dürfen? Also, los geht's. Vergebung ist ein sehr wichtiges und ich glaube auch ziemlich weitreichendes Thema. Ich werde mich trotzdem versuchen, etwas zurückzuhalten, und zwar einfach deshalb, weil das Leben es bisher ziemlich gut mit mir gemeint hat und meine Fähigkeit zu vergeben nicht wirklich ernsthaft auf die Probe gestellt wurde, wofür ich sehr dankbar bin. An dieser Stelle möchte ich einmal all denen mein tiefes Mitgefühl aussprechen, bei denen es nicht so einfach war, und ich möchte mich bedanken dafür, dass sie diese schwierige Aufgabe im Gesamten übernommen haben. Deshalb möchte ich diese Folge auch mit einer Geschichte einleiten, die mich sehr berührt hat. Ich hoffe, dass die Geschichte auch dich die heilsame Wirkung von Vergebung nachempfinden lässt. Hier also ein Fallbericht von Amber Gray. Er stammt aus dem Buch Klinische Anwendung der Polyvagaltheorie von Stephen Porges und Deb Dana. Der Klang von Bällen, die gegen den kalten Fliesenboden prallen, ist zunächst dumpf. Pock, pock, pock. Wie ein Herz, das nur schlägt, weil es muss. Ich wurde wenige Tage nach dem Amoklauf in Columbine in der Leawood Elementary School in Littleton, Colorado, eingeladen und soll mit den Kindern der Schule arbeiten, die wegen der Dinge, die sie an jenem Tag gehört, gesehen und erlebt haben, immer noch vor Entsetzen gelähmt sind. Ich betrete den Lehrraum für Naturwissenschaften, wo sich 3 8-Jährige aufhalten, die von ihren Lehrern als besonders stark traumatisiert bezeichnet wurden, und frage die Schüler, was sie tun wollen. Sie schauen sich mein Arsenal an Hilfsmitteln an. Puppen, Bälle, Gymnastikbänder, künstlerische Materialien und sagen schließlich, können wir mit den Bällen spielen? Das war der Anfang. Wir ließen die Bälle springen und zuerst wechselte dieses Springenlassen zwischen sehr energiereichem, fast aggressivem Aufprallen und eher schlaffem, apathischem Fallenlassen des Balls. Pock. Als wir anfingen, uns näher mit dem Aufprallen der Bälle zu beschäftigen, beschlossen die Kinder, die Bälle so oft aufprallen zu lassen, wie notwendig sei, um den Todesopfern des Schulmassakers zu helfen, in den Himmel zu kommen. Sie wollten also mit Hilfe der Bälle eine Treppe zum Himmel bauen. Wir hatten die Bälle schon über 100 Mal aufprallen lassen, als die Kinder, die mit den Bällen allmählich gleichmäßiger und rhythmischer umgingen, beschlossen, die Treppe zu bauen. Der Klang der aufprallenden Bälle war nun nicht mehr dumpf, sondern heller und erzeugte ein deutliches Staccato. Als wir mit der Arbeit aufhörten, trat eine unangenehme Stille ein und eines der Kinder sagte, »Vielleicht sollten wir auch für die beiden Jungen, die das getan haben, die Bälle aufprallen lassen.« Wieder Stille. Ein anderes Kind sagte, »Ich glaube nicht, dass sie in den Himmel kommen können.« Wieder Stille. Dann sagte das Kind, das zuerst gesprochen hatte, vielleicht vergibt Gott ihnen, wenn wir für sie die Bälle aufprallen lassen, und sie können dann in den Himmel und denjenigen, die sie verletzt haben, helfen. Daraufhin ließen wir die Bälle weitere 500 Mal aufprallen. Ich lasse die Geschichte jetzt einfach mal so stehen, lass uns lieber noch ein paar, hoffentlich hilfreiche Gedanken dazu teilen. Wenn ich jemandem etwas vergebe, dann nicht etwa, weil dieser Mensch es besonders verdient hätte oder weil ich dadurch das Unrecht recht machen könnte, als ob mir das zustünde. Ich vergebe eher aus rein egoistischen Gründen. Erstens, weil Wut, Hass und das Hadern mit der Realität zunächst vor allem mal mir selber schaden. Aus dem gleichen Grund nutzt die Vergebung vor allem und an allererster Stelle mir selbst. Und zweitens, weil Wut, Hass und Hadern nichts ungeschehen machen können. Ebenso wenig wie Rache, Vergeltung oder Strafe. Was passiert ist, ist passiert, so bitter das auch sein mag. Die Frage, die sich nun stellt, ist: Kann das für etwas gut gewesen sein? Fakt ist, dass für die meisten Dinge mehr als eine Möglichkeit besteht. Aus einer guten Absicht folgt nicht zwangsläufig nur Positives und aus einer bösen Absicht nicht nur Schlimmes. Wenn etwas Schlimmes also für irgendetwas gut gewesen sein soll, dann muss ich mich zunächst einmal für diese Möglichkeit öffnen. Ich muss sie zulassen lernen und dabei kann Vergebung helfen. Vergebung hilft uns, die Verkettung des Leids zu erkennen. Sie respektiert das Prinzip von Ursache und Wirkung und sieht ein, dass alles auch eine Geschichte hat. Vergebung entschuldigt nicht, sondern stellt das, was geschehen ist, in einen größeren Zusammenhang und erlaubt uns so, besser verstehen zu können. Manchem erscheint die Idee von Vergebung unerträglich, denn zu vergeben bedeutet auch, den eigenen betäubenden Zorn und Schmerz loszulassen, um dahinter blicken zu können. Vergebung ist eine reale Chance, wirklich heile, also mit dem Leben wieder ganz, beziehungsweise versöhnt zu werden, als Mensch und als Menschheit, damit sich Unheil nicht weiter fortsetzt. Vergebung bedeutet auch, die Idee von Zufall, Glück und Pech zu verwerfen. Sie führt uns aus der Opferhaltung heraus, lässt uns von der Ohnmacht in die Handhabe und von der Sinnlosigkeit in die Sinnhaftigkeit kommen. Sie lässt unsere Herzen wieder weit werden, befreit und verbindet. Wenn wir uns vom Leben verraten und enttäuscht fühlen, kann uns aber genau das auch eine Riesenangst einjagen. Oft geht's gar nicht darum, einem Menschen, sondern dem Leben selbst zu vergeben, und zwar dafür, dass es Unheil und Leid überhaupt zulässt. Zu vergeben heißt letztlich also auch zu wachsen, zu vertrauen und zu glauben. Vergebung macht einen Unterschied, vielleicht sogar den größten überhaupt. Wenn jemand in seiner Wut und Fassungslosigkeit über ein Unglück feststeckt, dann beginnt Vergebung damit, zunächst einmal sich selbst, das eigene so fühlen zu vergeben. Enttäuschung und Wut sind ein ganz natürlicher Teil des Trauerprozesses. Wir können diese Gefühle nicht einfach überspringen, aber wir können Bewusstsein in sie hineinbringen, das sich wie ein Katalysator auf den Bewältigungsprozess auswirkt. So können wir über schwierige Gefühle hinauswachsen, anstatt sie uns zu verbieten. Vergebung beginnt und endet also bei uns. Wenn jemand gläubig ist, kann es helfen, sich bewusst zu machen, dass Gott keine Unterschiede macht. Wenn es so etwas wie eine höhere Ordnung gibt, dann liebt sie die einen genauso wie die anderen. Diese Kraft muss allen Aspekten des Lebens gegenüber wohlwollend sein, denn sie lässt sie ja alle zu. Wenn wir in Fehlverhalten vor allem erstmal den eigenen Irrweg erkennen können, dann spiegelt das Maß an Leid, das wir anderen zufügen, auch das Maß an Irrtum, dem wir selbst erlegen sind. So gesehen braucht es nicht nur Mitgefühl für das Opfer, sondern ganz besonders auch für den Täter. Nur so gibt es eine Chance auf Rehabilitation. Auf den ersten Blick ist das sicherlich schwer zu verstehen und kann zur Empörung führen. Wie, jetzt soll man mit denen auch noch mitfühlen? Deshalb gucken wir uns in der nächsten Folge mal den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl an, der uns da ganz bestimmt weiterhelfen kann. Mitgefühl mit dem Opfer ist ja wirklich nicht die Kunst. Ich würde fast sagen, das kann ja jeder. In Spielfilmen habe ich das ein oder andere Mal für mich versucht, mit der Täterfigur Mitgefühl zu entwickeln und stell immer wieder fest, wie immens schwer mir das schon allein fällt. Und dabei geht es ja nur um eine fiktive Geschichte. Wie mag es Menschen gehen, wo das die eigene Realität betrifft? Vergebung bedeutet übrigens auch nicht, und das ist ganz wichtig, dass wir danach wieder zusammenfinden müssen. Nicht jeder Mensch schafft es, durch Vergebung aus seinen Mustern auszusteigen. Wenn ein Mensch uns also anhalten nicht gut tut, dann tun wir gut daran, diesen Menschen zu meiden. Dafür müssen wir ihn oder sie aber nicht hassen. Wir können dem Menschen seine Beweggründe zugutehalten und trotzdem unsere Konsequenzen aus der Situation und unseren Erfahrungen ziehen. Es ist sogar so, dass wir energetisch gesehen, gerade durch die Vergebung, wirklich unabhängig von der Person werden, während wir ohne Vergebung energetisch immer verstrickt bleiben. Ein paar Beispiele. In einem Buch, ich habe die Geschichten leider nicht mehr wiedergefunden, aber ich glaube, es war von dem Traumaforscher Peter Levine, erzählt er bewegend die Geschichte von einem Mann, der selbst als Kind missbraucht wurde und durch Zuwendung und Verständnis seine eigenen pädophilen Regungen überwinden konnte. Ein anderes Fallbeispiel zeigt, wie ein junger Unfallverursacher durch Vergebung auf den rechten Weg zurückfindet, anstatt sich in seiner Wut und Verzweiflung zu noch riskanteren Aktionen hinreißen zu lassen. Und noch eine weitere Geschichte handelt davon, wie eines der Attentate an einer US-amerikanischen Highschool hätte allem Anschein nach verhindert werden können, wenn man die Anzeichen von Trauma bei dem jugendlichen Täter erkannt und ihm die Hilfe gegeben hätte, die er dringend nötig hatte. Wie wir schon gesagt haben, wir verletzen andere aus unseren eigenen Verletzungen heraus. Aus Trauma wächst oftmals weiteres Trauma, solange wir als Menschheit unsere Scheuklappen aufbehalten. Wenn wir also präventiv helfen können, ist das nicht viel besser, als nachher zu strafen? Unser kurzsichtiges Urteil über Menschen, die sich schuldig gemacht haben, entspringt letztlich nur unserer eigenen Angst. Es fühlt sich sicherer an, einen Täter als Monster zu betrachten. Auch wenn wir ahnen, dass es so einfach nicht ist, fällt es uns schwer, im Täter den Menschen zu erkennen, der auf Irrwegen geht. Wenn es aber darum geht, rechtzeitig zu erkennen, wo ein Mensch Hilfe braucht, dann sind wir alle in der Verantwortung. Und genau hier wird viel zu wenig getan. Es ist wie bei der Fabel von Ober- und Unterfluss. Ich werde sie dir in den Shownotes verlinken, denn sonst wird die Folge heute wahrscheinlich zu lang werden. Wir können lernen, die Basis für Einsicht zu schaffen. Wenn du Einsicht erreichen willst, sorge für das Gefühl von Sicherheit und Wertschätzung. Ich sag das jetzt mal ein bisschen pathetisch. Es kann helfen, dich selbst und andere Menschen mit Gottes Augen zu betrachten. Stell dir den Menschen zum Beispiel als Kind vor, verletzlich, klein und formbar. Schau hinter das, was wir Ego nennen, direkt in seine Seele. Dort triffst du häufig auf tiefe Verunsicherung und Selbstablehnung. Vielleicht gelingt es dir sogar, den verzweifelten Hilferuf hinter dem Handeln zu erkennen. Der Buddhismus widmet sich dem Thema in seinen Schriften übrigens ziemlich unerschrocken und ich habe gelesen, dass es im Tibetischen noch nicht einmal ein Wort für Schuld geben soll. Der Begriff, der ihm am nächsten kommt, bedeutet übersetzt so viel wie aufrichtiges Bedauern mit der Absicht zur Besserung. Letztlich steht es uns deshalb nicht zu, über andere zu urteilen, weil wir überhaupt nicht über andere urteilen können. Ich stecke nur in meiner Haut. Einen anderen und seine Geschichte kann ich nur erahnen. Deshalb glaube ich auch nicht an das jüngste Gericht, sondern daran, dass wir letztlich alle vor uns selber gerade stehen müssen. Und das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe von allen. Gewalt kann jeden treffen. Und manchmal sind wir einfach ausgeliefert. Dann bleibt uns als Letztes nur noch die Wahl und ganz vielleicht besitzen wir auch die Größe, durch Vergebung den Zyklus des Leids zu durchbrechen. Das ist dann wohl die absolute Meisterschaft. Wie gesagt, ob ich selbst im Fall der Fälle zu so viel Weitblick und Güte in der Lage wäre, kann nur das Leben zeigen. Und so lange bleibt alles bloße Spekulation. Aber ich habe mich zumindest mit Geschichten von Menschen beschäftigt, denen das gelungen ist. Und selbst wenn es nur einer unter 10.000 ist, dann möchte ich mich lieber an diesem einen orientieren, als an den 9.999 anderen. Nicht, weil die schlechter wären, sondern einfach, weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, den wir als Menschheit bisher noch nicht beschritten haben. Und was aus den anderen Wegen geworden ist, das wissen wir alle. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Lösung oft in unserem blinden Fleck liegt. Und ich glaube, Vergebung ist der blinde Fleck der Menschheit. Es gibt viele Bücher und Filme, die Geschichten erzählen, in denen Menschen gerade an ihrem tiefsten Punkt zu wahrer Größe gefunden haben. Ein paar werde ich dir verlinken. Bitte auch hier Achtung, Triggerwarnung. Natürlich geht es in den Geschichten um große Schicksalsschläge. Bitte nur reinlesen und reinschauen, wenn sich das stimmig anfühlt. Boah, das war eine Folge heute, die mir sehr am Herzen liegt und mir gleichzeitig nicht ganz leicht gefallen ist, was du sicherlich gemerkt hast. Ich hoffe, sie hat dein Herz dennoch berühren können und dich für die Möglichkeit geöffnet, dass es mehr gibt als den ewigen Traumazyklus. Herzliche Grüße für heute an dich und bis nächsten Mittwoch. Tschüss!